Reingehört. Der Podcast der Stadt Rheinbach. Heute mit Hendrike Kranke. Viel Spaß beim Reinhören.
Herzlich willkommen zu Reingehört, einer neuen Folge vom Podcast der Stadt Rheinbach. Ich habe heute zu Gast Viktor Borowski. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ich stelle Sie mal kurz vor. Viktor Borowski wurde im polnischen Krosno geboren, einem Zentrum der Glasindustrie. Nach seinem Abitur im Jahr 1992 gründete er direkt die Glasstudio Borowski GmbH und ist dort bis heute als Geschäftsführer tätig. Seit rund 16 Jahren lebt und arbeitet er am Wintermühlenhof bei Königswinter. Dort betreibt er als Galerist neben dem Unternehmen gemeinsam mit seiner Frau auch das Continuum Gallery, die Continuum Gallery. Er vermittelt und vertreibt weltweit die Werke seiner Familie und seine Leidenschaft gilt neben der Kunst auch der Musik sowie klassischen Automobilen. Eine prägende Zeit verbrachte er hier in Rheinbach. Im Alter von 11 Jahren kam er aus Polen hierhin und über Nacht veränderte sich sein Leben. 4 Tage nach der Ankunft später wurde er eingeschult. Alles war neu, keine sozialen Kontakte. Und in Erinnerung ist besonders geblieben die herzliche Aufnahme hier in der Stadt. Sehr prägend und trotz der quantitativ gemessen kurzen Zeit fühlen Sie sich hier total zu Hause, wenn Sie in die Stadt kommen. Und ja, Sie haben gesagt, als Kind war das eine neue Heimat hier direkt in Deutschland. Und Ihr Lieblingsort ist die Hauptstraße, die Fachwerkhäuser und vor allem der Stadtpark ist voller Erinnerungen.
Das so, ist richtig.
Habe ich gehört, ja.
Ja, das ist wirklich so. Also es ist immer noch so, wenn ich jedes Mal, wenn ich hier vom Meckenheim die Landstraße hier reinfahre, ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist einfach eine zweite Heimat für mich geworden und ich freue mich immer wieder, in Rheinbach zu sein.
Schön. Ja, das ist ja auch gut, dass wir das Studio hier in Rheinbach haben.
Ja.
Und genau, das waren jetzt so die Fakten, aber jeder Gast hier im Podcast, der wird mit ein paar Entweder-Oder-Fragen konfrontiert und es geht um schnelle Antworten. Ich starte.
Ich werde mir Mühe geben.
Ehrlich oder höflich?
Beides.
Buch oder Film?
Film.
Abenteuer oder Sicherheit?
Abenteuer.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Draußen oder drin?
Draußen.
Werkstatt oder Galerie?
Beides.
Wo entstehen die besten Ideen? Im Atelier allein oder im Austausch mit anderen?
Im Austausch mit anderen.
Familienbezug oder künstlerische Freiheit?
Wo? Geht einher bei mir.
Mhm. Tradition oder Moderne?
Auch das ist etwas, was
nicht zu trennen ist.
Nicht zu trennen ist.
Wahrscheinlich auch das. Emotion oder Perfektion?
Emotion.
Mhm. Kunst erklären oder wirken lassen?
Wirken lassen.
Kunst im Museum oder Kunst mitten in der Stadt?
Mitten in der Stadt.
Das ist gut, da kommen wir nachher noch drauf.
Ja.
Das war eine Fangfrage.
Mhm.
Kleinstadt oder Großstadt?
Kleinstadt.
Schön.
Oder auf dem Land.
Schön. Ja, ich habe mich natürlich im Vorfeld, habe viel über Sie gelesen und habe vor ein paar Jahren mal einen Artikel zur Glasstadt Rheinbach geschrieben, als ich noch beim Generalanzeiger gearbeitet habe. Und da ging es um die Gerlinde Hopfinger, die 1948 als 13-Jährige zusammen mit ihrer Mutter, Großmutter und der Schwester im Rahmen der Umsiedlung aus Nordböhmen, Sudeten, nach Kriegsende hierher kam. Und sie erinnerte sich ein Leben lang an den herzlichen Empfang hier bei ihrer Ankunft. Und mit ihr kam das Glas hierher, wie sich auch Fritz Berg, der Rheinbacher Fritz Berg, an die Ankunft der Glasbläser erinnerte. Er starb ja im Alter von 84 Jahren im Jahr 2018. Das Glas war sein Glück, hat er mir gesagt. Und beide gehörten zu den ersten Jahrgängen von Auszubildenden, die ihre Lehre in der 1948 gegründeten Glasfachschule begonnen haben und für die Glas ihr Leben war. Und die beiden fielen mir ein, als ich mich gestern über sie eingelesen habe.
Ja, also Fritz Berg ist mir natürlich nicht nur ein Begriff, sondern ich habe ihn persönlich kennengelernt. Er hat sogar die ersten Stücke für uns, also für das Glasstudio Borowski, geschliffen und poliert, weil wir noch keine eigene Poliermaschine hatten. Also das ist etwas, wo ich mich auch noch sehr gut daran erinnere. Mein Vater war sehr gut mit ihm befreundet.
Mhm. Und Sie sind ja in einer echten Künstlerfamilie groß geworden. Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten bewussten Kontakt mit Glas als Kunstform?
Oh ja, nicht nur als Kunstform, sondern auch an den ersten Kontakt überhaupt mit Glas. Denn normalerweise verbrennt man sich ja so die Hände, wenn man 2-3 Jahre alt ist und irgendwie an den Herd der Mutter drankommt und in der Küche und sich die Fingerchen verbrennt. Ich kann mich erinnern, dass ich als ganz kleiner Junge in der Werkstatt meines Vaters in Krosno noch damals an die Glaspfeife gepackt habe, leider viel zu nah, wo sie noch sehr, sehr heiß war und mir da die Hände verbrannt habe. Mhm. Und dann hat man den Glasvirus, glaube ich, für immer drin. Mhm. So erkläre ich mir meine Passion für Glas, dass es schon sehr früh bei mir eingeimpft wurde durch diese Verbrennungen an den Fingern. Aber es blieb. Ich habe auch nie im Sandkasten gespielt, sondern an riesen Bergen von Scherben, die um die Glaswerke herum aufgeschüttet wurden. Und wir spielten einfach immer mit diesen Scherben. Und so erkläre ich mir, wie gesagt, meine Passion für Glas oder wie ich mit Glas in Berührung gekommen bin.
Ja, Sie sind ja auch noch, Sie sind ja nicht nur Galerist, sondern auch noch richtig am Glas tätig.
Ja, also ich habe tatsächlich wirklich, man kann sich das so vorstellen, dass man in der Werkstatt des Vaters groß wird. Also
in der Garage?
Das fing in einer Garage an.
Ja.
Fing wirklich tatsächlich in einer Garage an. Damals noch in Polen, später, wie gesagt, hier in Deutschland. Auch in Deutschland fing das ja mit einer Garage an. Dann eine Doppelgarage und dann wurde das halt immer größer. Ich kann mich praktisch nur an Künstler erinnern, die meinen Vater besucht haben, die bei uns zu Hause waren. Und somit war Kunst allgegenwärtig. Für mich war das eine Selbstverständlichkeit, auch zur Ausstellung mitgenommen zu werden. Genauso wie zu Konzerten. Musik war eine große und ist eine große Passion, sowohl von meinem Vater wie auch von mir. So gesehen war Kunst immer um uns herum und einfach so wie Luft zum Atmen immer da. Also es war nichts Besonderes für mich.
Mhm. Wie war das als Sohn von Stanislaw Borowski aufzuwachsen? War das eher Druck oder Inspiration jetzt auch für Sie in Ihrer Karriereentwicklung?
Ja, immer? Ich glaube, als Kind nimmt man das ja einfach natürlich auf. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich habe natürlich gesehen, dass bei anderen Familien der Vater um 4 oder um 5 nach Hause kommt. Mein Vater war ständig eigentlich bei der Arbeit. Als freischaffender Künstler gab es eigentlich nie irgendwie Pausen oder irgendwas, wo er sagt, so jetzt bin ich hier privat und kein Künstler. Künstler ist man einfach immer. Und was ich allerdings gelernt habe, ist, glaube ich, so etwas wie eine Gelassenheit zu entwickeln, auch wie lebt man von Kunst. Das ist nämlich auch eine große Sache, dass viele Künstler, die vielleicht einfach diese Angst haben, kann ich von meiner Kunst leben? Das ist mir sehr früh genommen worden, weil ich gesehen habe, dass es immer irgendwie weitergeht. Und von Ausstellung zu Ausstellung, aber ich kann mich tatsächlich wirklich an eine Situation erinnern, das war sehr, sehr früh hier in Rheinbach. Da war ich, glaube ich, gerade 12. Also wirklich gerade ein paar Monate in Deutschland. Wir hatten eine Wohnung vor dem Tresator oberhalb von der vom Optiker Köster der Familie. Und mein Vater sagte zu uns beiden, mein jüngerer Bruder war ja noch sehr klein, der war gerade 1 Jahr alt. Sagte,
Sie sind der Mittlere? Oder?
Ich bin der Mittlere, genau. Ich habe noch einen älteren Bruder. Er sagte, wir haben gerade noch 5 Mark im Haus und ich habe morgen eine große Ausstellung. Ich hoffe, dass dort was verkauft wird. Wenn nicht, dann kann es schwierig werden. Es könnte sogar sein, dass wir vielleicht sogar zurück nach Polen müssen. Und er wollte uns damit keine Angst machen, sondern irgendwo einfach ehrlich sagen, wie die Situation ist. Ich meine, wir hatten ein Riesenglück. Am nächsten Tag war diese Ausstellung und die war ausverkauft. Also er sagte, danach irgendwie, jetzt haben wir Geld, um ein Jahr hier leben zu können. Mhm. Aber aus dieser Erfahrung habe ich etwas gelernt, was mich bis heute prägt, dass ich niemals Panik entwickle, wenn mal irgendwie die Geschäfte sich vielleicht nicht so entwickeln, wie man sich wünscht, sondern dass es irgendwo immer weitergeht, es immer irgendwie die eine Tür schließt sich, eine andere öffnet sich. Und ich habe viel mit Freunden, meine Frau kommt zum Beispiel aus einem Haus, wo ganz normal jeden Monat der Lohn nach Hause gebracht wurde. Das wurde bei uns nie. Es ging trotzdem irgendwo. Mhm. Und dadurch entwickelt man eine Gelassenheit.
Vertrauen.
Also ja. Das ist wirklich so ein, ich sage es mal, Gottesvertrauen. Mhm. Mhm. Mein Gott, mein Vater ist seit irgendwie 50 Jahren Künstler und hat uns 3 Söhne aufgezogen, hat was aufgebaut. Wir haben das Ganze noch weiter ausgebaut. Das ist so eine Einstellung auch, dass man da keine Panik macht. Mhm.
Das stärkt ja auch, ne? Also das ist ja auch, genau, also ich stelle es mir zumindest so vor, dass den Zusammenhalt, ne? Gemeinsam.
Auf jeden Fall. Ja. Also es schweißt die Familie natürlich zusammen, füreinander da sein. Meine Mutter hat meinen Vater immer den Rücken frei gehalten und wirklich stand immer hinter ihm und hat ihn bestärkt zu sagen, mit deiner Arbeit, mit dem, was du machst, wirst du es schaffen, die Familie ernähren zu können, auch in schwierigen Zeiten. Sie hat immer an ihn geglaubt und ich glaube, ohne meine Mutter praktisch im Hintergrund, die sich nie in den Vordergrund gestellt hat, auch wäre mein Vater auch nie, hätte nie diese Karriere gemacht, die er dann gemacht hat.
Mhm, mhm. Jetzt ist ja die Sonderausstellung in Rheinbach im Glasmuseum, die Retrospektive. Und Ihr Vater gilt ja als einer der prägenden Künstler der Studioglasbewegung. Was macht seine oder ihre Kunst so, die Familie Borowski, was macht das so besonders? Ich meine, das sind ja viel Farben, viel Mythologie, Überfang, Glas. Ich kenne das noch aus meiner Zeit. Ich kenne da viel. Gallet wurde im Auktionshaus viel
ist
verkauft.
Etwas, was mein Vater immer fasziniert hat, Jugendstil und Gallet, das waren bestimmt auch etwas, was ihn sehr, sehr geprägt hat. Um Ihre Frage zu beantworten, das Besondere an der Kunst meines Vaters ist tatsächlich wirklich seine Perfektion, was die Gravur angeht. Mhm. Die Gravur auf diesem Überfangglas. Also es gab schon immer Überfangglas, sage ich mal, oder und das wurden immer wieder mal Weintrauben drauf graviert, sage ich mal so simpel. Das ist das, was man kennt. Man kennt ja die kobaltblauen oder rubinroten Weingläser mit Weintrauben drauf graviert. Man kennt auch, sage ich mal, speziell natürlich jetzt auch in Rheinbach durch das Museum, das böhmische Glas mit röhenden Hirschen drauf und weiß Gott was. Ja? Alles das Traditionelle. Mein Vater hat das Ganze durch mehrfach überfangen. Das heißt nicht nur eine einzige Farbe, sondern mehrschichtig überfangene Gläser. Und dann seine eigene Welt darauf zu gravieren, das, was ihn bewegt zu dem Zeitpunkt, das hat er zu einer Perfektion gebracht, wo viele damals auch sagten, das ist irre, wie kann man irgendwie faktisch fast ein Porträt im Glas gravieren? Denn das Schwierige daran ist ja, was viele nicht verstehen, es ist ja nicht gemalt, es ist nicht aufgetragen. Die Farbe ist da auf dem Glas und wird schichtweise abgetragen. Was bedeutet, er trägt die Farbe durch ein Steinrad irgendwie oder Kupferrad ab. Er sieht nicht, wie viel Farbe dahinter durch das Rad abgetragen wurde. Und die Farbe wird immer heller. Durch Schattierungen entstehen ja die ganzen Motive. Aber man muss diesen 7. Sinn dafür entwickeln, was passiert hinter dem Rad. Ich sehe das ja nicht. Ich trage da Farbe ab, aber wie viel habe ich dafür abgetragen? Und diese Perfektion und das, was er über Jahrzehnte aufgebaut hat, das kann man natürlich jetzt in dieser Retrospektive Ausstellung sehr gut sehen. Man kann die ersten Werke sehen, bis praktisch zu den letzten jetzt, die noch im Jahr 2010 praktisch entstanden sind. Da kann man auch sehen, wie man sich auch weiterentwickelt, wie die ersten Stücke aussahen, die ja mehr kleine Gefäße waren oder Vasen und dann plötzlich dieser Bruch, das Ganze aufzubrechen, durchzuschneiden, aufzubauen bis zu ganz großen Skulpturen. Ich habe die 2 größten passten hier gar nicht in die Vitrinen, deswegen haben wir die gar nicht erst aus der Privatsammlung rausgenommen. Aber da kann man sich vorstellen, wie groß die sind, wenn sie nicht in diese 1,50 Meter großen Vitrinen passen.
Und wie Unterscheidet sich oder unterscheiden sich die Generation, ja, die Werke und eure Generation, ja, also die mhm, Arbeit deiner ihrer Brüder und ja, von ihm, unterscheiden ja, sie sich ja, oder sieht man einen klaren roten Faden?
Man sieht natürlich irgendwie die Wurzeln und man sieht die Herkunft, aber es gibt einen ganz, ganz klare Unterschiede zwischen den Unikaten, diesen wirklichen Masterpieces, diesen Werken meines Vaters, die wirklich von der Gravur geprägt sind, mhm, und die Studioglas und Kleinserien, die wir als Manufaktur Borowski, praktisch als Glasstudio Borowski machen, das sind ja wirklich Kleinserien, oder selbst wenn wir auch teilweise im Unikat-Bereich da unterwegs sind, sind es Sachen, die man teilweise vervielfältigen kann und die auch einen anderen Ansatz haben. Mein Vater hat ja in seinen besten Jahren vielleicht höchstens mal 10 Stücke im Jahr gemacht. Das waren schon die fruchtbarsten Jahre. Es gab Jahre, da hat er nur 2 bis 3 Werke gemacht im Jahr. Das ist wirklich nicht viel. Man muss sich das vorstellen, wenn der irgendwie eine One-Man-Show hatte, überwiegend in den USA die Ausstellung, dann hatte 2, 3 Jahre gesammelt praktisch, um überhaupt eine große Ausstellung machen zu können. Aber in diesen 2, 3 Jahren mussten auch immer wieder mal 1, 2 Stücke verkauft werden, damit die Familie ernährt wird. Mhm. Ja, also es war ein großer Aufwand für ihn, eine große Ausstellung machen zu können. Und in der Zwischenzeit, wenn er stundenlang, tagelang, monatelang irgendwo gravierte, musste ja auch was passieren. Da entstand auch diese Idee, auch dann Kleinserien und den kleinen Ofen ein bisschen mehr auszulasten, indem man einfach sagt, ich muss ja noch was machen, was erstmal für ein breites Publikum erschwinglich ist und was man dann irgendwie verkaufen kann, um die Kosten für den Ofen und der Werkstatt bezahlen zu können und nicht nur abhängig von dem Verkauf der Unikate zu sein. Und so entstand auch die Idee damals von Glasstudio Borowski, die wir fortgeführt haben. Nur, dass wir, also mein Bruder und ich, wirklich recht früh erkannt haben, dass jetzt nur eine traditionelle Fortführung und eine kleine Anfertigung in der Manufaktur von Vasen, Schalen und so weiter, dass das nicht genug ist. Mhm. Wir sind damals recht früh, ich glaube 91 war das, da habe ich noch mein Abitur noch gar nicht fertig gehabt und war noch auf der Schule. Mein Bruder ist ein Jahr älter, der war schon fertig. Sind wir nach Frankfurt auf die Messe gefahren und haben dort wirklich Unmengen von Glashütten, Glasmanufakturen gesehen, die alle mit Vasenschalen, Kerzenleuchtern, Briefbeschwerern, was auch immer unterwegs waren. Und das war wirklich eine Masse, muss man sagen. Und wir mussten recht früh feststellen, eigentlich gibt es schon alles. Es braucht keiner eine Vase. Da gibt es schon 100 Anbieter von Vasen und Schalen. Und zwar die namhaften Manufakturen aus Frankreich, ob das Dorn, Baccarat, La Liqua oder Italiener, Venini, Salviati, Moretti, alle möglichen, die deutschen Hersteller. Also da gab es wirklich sehr viel. Das heißt, wir wussten, wenn wir es irgendwie schaffen wollen und was machen wollen, was wir fortführen können, dann muss es sich absetzen anders sein. Ja. Es muss einfach anders sein. Und dann kamen uns halt die Ideen mit diesen tierischen Motiven, die ja wirklich ganz charakteristisch für uns sind. Nur uns war auch klar, wir wollen jetzt nicht 1:1 einen Fisch machen oder ein Chamäleon oder eine Ente oder sowas, sondern es muss eine Schale sein, die als Objekt wiedererkennbar ist, dass sie irgendwo ein Motiv von einer Ente oder von Chamäleon und davon irgendwas darstellen, aber auch ein Gebrauchsgegenstand sein kann und kreativ ist.
Gibt einen schönen Frosch.
Ja, Frosch ist ein Riesenthema. Ja, bei uns gibt es als Schale, als Vase, als Kerzenleuchter, als alles Mögliche, als großes beleuchtetes Objekt. Und so haben wir auch unseren Weg und unsere DNA, unseren eigenen Design erfunden und das machen wir jetzt auch schon seit fast 33 Jahren.
Ja, und es ist, also ich stolperte fast in den Frosch auf Ameland und bin da so wie jedes Jahr durchgegangen und plötzlich dachte ich, der Garten, also zu dem einen sehr schönen Geschäft, der hat sich ja komplett verändert und dann dachte ich, das gibt's auch nicht. Aber das war der Frosch, den ich hier auch aus Rheinbach kannte. Ja. Also da habe ich mich gefreut.
Wenn man es irgendwo gesehen hat, erkennt man es wieder. Ja. Wir erleben das immer wieder, dass die Leute wirklich weltweit unterwegs sind und merken, oh, Und dann ruft mich jemand an und sagt, hör mal, ich bin jetzt hier gerade in Key West in der Galerie stehen, irgendwie die. Und ich sage, ja, sofort wieder erkannt. Ja, ich sage, ist halt, das ist der Vorteil an unseren Sachen, man erkennt sie sofort wieder. Wenn man einmal irgendwo Borowski-Glas gesehen hat, erkennt man es sofort wieder.
Ja, toll. Und ihr habt aber auch in Rheinbach produziert schon damals, ja, ne? Und wo?
Also, die erste kleine Werkstatt, also die ersten Gravurarbeiten entstanden tatsächlich im Badezimmer noch vor dem Tessator 7. Mhm. Also oben in der Wohnung. Ich kann mich erinnern, wir hatten das Badezimmer war recht groß und neben der Badewanne stand das Gravurwerkzeug meines Vaters und da gravierte er Tag und Nacht. Also man kann sich auch dieses Geräusch immer vorstellen, weil die Räder hinter dem Glas dann irgendwie quatschten und wir saßen noch beide in der Badewanne und er gravierte und dann gingen wir schlafen und er gravierte weiter Tag und Nacht, um einfach genug Werke zu haben, um eine Ausstellung machen zu können. Dann sind wir in die Turmstraße gezogen, Turmstraße 28, und da ist im Keller auch schon die ersten Schleifwerkzeuge aufgebaut worden und eine erste kleine Sandstrahlkabine und auch natürlich Gravurwerkzeuge. Da machte mein Vater weiter. Und dann ist uns tatsächlich von der Stadt Rheinbach das alte Schwimmbad, das Gebäude am alten Schwimmbad im Stadtpark angeboten worden als kleine Werkstatt. Und da sind wir auch, oder mein Vater damals auch eingezogen. Das waren ja noch alles irgendwie Umkleidekabinen und so weiter. Ich kann mich erinnern, dass wir aus diesen ganzen Trennwänden der Umkleidekabinen Regale gemacht haben, wo man Sachen ablegen konnte. Und da hat mein Vater seine Gravurwerkzeuge aufgebaut, seine Schleifmaschinen und hat dort zum ersten Mal, sage ich mal, ein Studio außerhalb von dem Wohnzimmer oder von dem Badezimmer oder von der Wohnung gehabt. Das hat leider dann nicht lange irgendwie dort gehalten, aber da fing es an.
Mhm. Was glaubst du, warum Rheinbach so ein besonderer Ort für Glaskunst ist, so ein Hotspot?
Ja, ich habe meinen Vater gefragt, warum Rheinbach? Und Sie müssen sich vorstellen, mein Vater ist 82, in Polen war in Ausnahmezustand aus Polen geflohen. Wir sind ja noch da geblieben, die Familie. Also er ist über Nacht praktisch mit 2 Koffern und 5 Arbeiten, die er in Handtücher eingewickelt hat, über die tschechische Grenze dann irgendwie hier nach Bonn geraten und hat gehört, dass es in Rheinbach ein Glasmuseum gibt. Und dann stand er plötzlich hier vor dem Glasmuseum in Rheinbach. Das war ja hier noch damals auf der, ich weiß nicht, was die Hauptstraße, aber noch in dem alten Gebäude. Das war noch
ja.
Und klopfte an die Tür und dann machte damals der Museumsdirektor die Tür auf und fragte, was er denn hier möchte oder will. Mein Vater sprach ganz wenig, braucht das so gut wie gar nicht Deutsch, aber zeigte ihm die Werke und er erkannte natürlich sofort die Qualität der Arbeiten, aber die waren natürlich von Unterdrückung und von Schmerz und Unsicherheit und Ängsten geprägt. Und ich weiß noch, dass mein Vater sagte, die schauten drauf und sagten zu mir, unglaublich, wie detailliert und wie toll sie gravieren können. Aber können sie nicht Clowns gravieren? Wir sind doch hier gerade mal 80er Jahre. Hier boomt alles, ist froh, irgendwie Ottmar.
Und das Rheinland.
Ja. Das Rheinland. Und kannst du nicht mal, und sagt mein Vater nur, ich habe ganz schnell nur gesagt, mir ist aber nicht nach Clown.
Ja, es kommt aus der Tiefe. Ne?
Ja, ich habe gerade andere Probleme, die mich bewegen und andere Sorgen, als jetzt hier Clowns zu gravieren. Aber es wurde sofort die Qualität erkannt. Und Rheinbach hat uns damals auch insofern geholfen, oder meinem Vater, dass sie sofort gesagt haben, jemand, der so eine Fähigkeit hat, den müssen wir in dieser Glasstadt Rheinbach haben. Und haben meinem Vater ein fiktives Stipendium praktisch oder ein Lehramt an der Glasfachschule in Rheinbach angeboten. Auf Basis von diesem 3 Jahres praktisch Lehrvertrag oder Lehrauftrag konnten wir als Familie aus Polen im Ausnahmezustand im Rahmen einer Familienzusammenführung überhaupt rauskommen. Mhm. Sonst wären wir gar nicht in der Lage gewesen, dass mein Vater uns nachholen kann. Ja? Mhm. Er hat ja praktisch fast oder etwas über ein Jahr alleine hier gelebt, bis wir ausreisen durften im Rahmen von einer Familienzusammenführung für die 3 Jahre, wo mein Vater als polnischer Künstler, sage ich mal, Polen vertritt hier und als Graveur an der Glasfachschule lehren sollte. Mein Vater ist kein Pädagoge und auch kein Lehrer, deswegen hat das war nur eine Hilfe, um meinem Vater zu helfen, Die haben ihm praktisch die Möglichkeit gegeben, damals auch noch im Glashaus am Wasserturm, am Udo Edelmann. Mhm. Das war ja der erste Punkt, wo mein Vater auch Fuß gefasst hat. Udo Edelmann hat damals meinem Vater auch sofort eine Möglichkeit geboten, einen Gravurtisch aufzubauen in der Werkstatt mit. Die haben dort zusammen den ersten Glasofen aufgebaut, das erste Glas geschmolzen und zusammen auch kooperiert. Und da entstand praktisch, und ich weiß, mein erster Fuß in Rheinbach war im Glashaus am Wasserturm im Stadtpark. Da bin ich aus dem VW-Bus ausgestiegen mit meinen 11 Jahren und habe zum ersten Mal sozusagen Rheinbacher Boden unter den Füßen gehabt.
Ja. Ja, und jetzt bist du noch immer so verbunden, ne?
Ja, also das ist etwas, was einen prägt. Die ersten Jahre in Rheinbach, als, sag ich mal, Jugendlicher dann zur Schule, neue Freunde, neue Bekanntschaften, die herzlichen Menschen, die uns hier wirklich aufgenommen haben und uns geholfen haben, sofort Fuß zu fassen. Daher verbinde ich mit Rheinbach auch diese Herzlichkeit und bin auch so gerne hier, weil das einfach sehr prägende Jahre waren für mich. Ich bin dann ja mit 17 oder 18 dann halt von Rheinbach dann nach Hennef gezogen und habe dort auf dem Gymnasium Abitur gemacht. Aber es war auch ein sehr ungewöhnlicher Schulweg, muss ich sagen. Denn ich bin damals, wie gesagt, 4 Tage nach Ankunft eingeschult worden. Das war damals die Hauptschule. Die Hauptschule sah damals auch anders aus, sage ich mal. Ich kann mich erinnern, irgendwie in der Klasse gab es noch ein Mädchen, das kam aus Tschechien, aus Prag. Und ich war dann halt aus Polen da. Und alle Schüler haben mir sofort irgendwie versucht, Begriffe und Worte anzulernen, und wir hatten so ein Spiel, wie so ein Puzzlespiel, wo man dann irgendwie die Ente auf Ente legen konnte, und dann konnte man unten Ente lesen und so hat man dann halt irgendwie die Begriffe gelernt. Es ist unglaublich, wie schnell man als Kind dann doch lernt. Nach einem halben Jahr konnte ich praktisch schon ganz normal kommunizieren. Nach einem Jahr habe ich praktisch schon die deutsche Hausaufgaben und alles normal Aufsätze mitgeschrieben und gesprochen. Und das war überhaupt kein Thema. Was Mathe und alle anderen Fächer angeht, da waren wir in Polen weit voraus, muss ich sagen. Da war ich wirklich fast 2 Jahre voraus. Das war erschreckend. Ich hatte natürlich irgendwie dann an der Hauptschule recht gute Noten, sehr. Und dann sagte mir auch die Lehrer, sagten, Viktor, bis jetzt im 7. Schuljahr eigentlich solltest du in die Realschule oder aufs Gymnasium wechseln. Und ich habe gerade meine sozialen Kontakte aufgebaut. Ich wollte das nicht.
Ja.
Im Nachhinein denke ich mir, war es vielleicht ein Fehler, weil als ich dann die 10b gemacht habe an dieser Hauptschule und dann von hier, von Rheinbach nach Hennef aufs Gymnasium gewechselt habe, wurden aus den Einsen alles ganz schnell 3. Weil ich dann natürlich gemerkt habe, okay, wie weit sind die voraus, was haben die schon alles gelesen, gemacht und getan. Aber ich wollte mir meine neue aufgebaute soziale einfach nicht aufgeben.
Ja.
Ich wollte nicht schon eine neue Schule wieder und neue Leute kennenlernen, selbst in der gleichen Stadt, sondern ich fühlte mich super wohl.
Ja.
Und mit guten Noten ist man ja auch entspannt.
Ja,
ist ja easy hier. Das musste ich dann, wie gesagt, zu spüren bekommen, als ich gewechselt habe und Abitur gemacht habe. Es waren damals aus dieser Klasse wirklich nicht viele, die dann irgendwie das Abitur dann auch gemacht haben. Nichtsdestotrotz war es eine super tolle Zeit in Rheinbach.
Schön. Ja. Ja, und Sie sind ja jetzt auch diesen Sommer zumindest noch häufiger hier und eingeplant und sind Teil der Jury von Kunst findet statt. Was hat Sie daran besonders gereizt?
Haben mich mehrere Sachen. Einmal habe ich mir gedacht, schafft eine Stadt wie Rheinbach das wirklich, so ein Projekt, was sie sich in den Kopf gesetzt hat und wirklich irgendwo, ich fand das schon sehr mutig und sehr sportlich, was sich die Stadt zugemutet hat. Ich war mega überrascht, als wir dann wirklich auswerten konnten, welche Einsendungen und was alles kam. Ich glaube, es waren die meisten von uns allen. Waren wirklich überrascht, was da so alles reinkam, in so einer kurzen Zeit auch. Dann hat mich das natürlich gereizt, es ist schon irgendwo auch eine kleine Ehre, nach all den Jahren wieder in Rheinbach dann plötzlich an so einer Jury sitzen zu dürfen und mitentscheiden zu dürfen, welche Künstler wo in der Stadt was zeigen können. Was sehr toll war auch, war die Besetzung der Jury selber. und wie sie dann geleitet wurde. Und ich habe da unglaublich viel selber lernen können. Mhm. Nach all den Jahren. Wir hatten ja das große Glück, den Herrn Berg, den ehemaligen Direktor der vom Museum in Bonn an Bord zu haben. Und es war für mich faszinierend zu sehen, wie dieser Mann die Jury praktisch geleitet hat und wie er das, ich habe mich danach bedankt, weil ich dachte irgendwie, man könnte auch irgendwie einen Monat irgendwo sich sowas anlernen, innerhalb von ein paar Stunden hat man es von ihm gelernt. Auch was die Sprache angeht, die Art und Weise, Leute zu lenken und zu guiden. Also das war schon toll, war ein tolles Erlebnis.
Schön. Was macht Kunst im öffentlichen Raum so spannend im Vergleich zur Galerie?
Im Vergleich zur Galerie oder zum Museum ist, dass Leute einfach zwangsläufig oder durch Zufall damit in Berührung kommen. Und da ist, finde ich, spannend zu beobachten, was macht es mit ihnen? Was macht es mit den Menschen, wenn sie plötzlich auf Kunst stoßen oder da gezielt? Ich merke sehr oft, und das ist etwas, was meine Aufgabe ist, wenn wir die Galerie öffnen oder die Türen der Galerie, ich möchte, dass Leute einfach reinkommen, dass sie keine Barriere haben, dass sie nicht sagen, oh, ich verstehe nicht von Kunst, also gehe ich hier gar nicht erst rein. Oder ich habe von Kunst keine Ahnung, hört man ja sehr oft, wo ich sage, das macht doch überhaupt nichts. Kommen Sie einfach rein,
wirken
schauen
lassen,
Sie sich die Werke an und lassen Sie es wirken auf sich und schauen Sie, ob es was mit Ihnen macht, ob es Ihnen vielleicht gefällt oder ob es Ihre Stimmung verändert oder ob Sie plötzlich irgendwas entdecken, wo Sie selber gar nicht dran gedacht haben, dass Sie es entdecken werden. Und diese Barriere, diese Sache, viele haben auch Angst, irgendwie in ein Museum zu gehen. Also nicht Angst, aber
Die Hemmschwelle ist da.
Die Hemmschwelle,
ne?
Die nimmt man durch so ein Projekt den Leuten einfach weg. Und ich hoffe, dass das hier auch gelingt, dass Leute einfach zu Kunst einen anderen Zugang bekommen. Dass sie merken, das ist etwas, was auch im Alltag mit fungieren kann und uns bereichert einfach.
Der Beginn des Formats ist ja bewusst auf den 23. Mai gelegt, Tag der Demokratie und von Steinmeier ja ausgerufen als Ehrentag. Wie kann Kunst demokratische Prozesse sichtbar machen?
Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, es kann in vielerlei Hinsicht. Ich meine, das war ja auch das Motto oder das Thema Demokratie. Genau. Deswegen haben viele Künstler versucht, auch Werke speziell auf diesen Begriff hin irgendwie, ich sag jetzt mal, anzupassen oder zu gucken. Und trotzdem wird man, glaube ich, bei der Aktion sehen, wie vielfältig das sein kann. Ja? Also der Begriff Demokratie oder das Wort muss gar nicht da stehen damit. Und trotzdem merkt man...
Es ist ein Hintergedanke.
Ja.
Ne?
Ja. Hier geht es darum, um verschiedene Meinungen, verschiedene Sichtweisen, verschiedene Ansichten zusammenzubringen. Und das wird eigentlich das Spannende sein an diesem Projekt, weil es wirklich sehr, sehr vielfältig ist, was dort gezeigt wird. Von Installationen über natürlich Skulpturen, aber auch Gemälde, Grafiken. Sie werden ja sehen, wer die Preise gewonnen hat und welche Thematiken das waren. Also ich fand es sehr spannend und ich hoffe, dass die Rheinbacher das auch gut annehmen werden und das auch als eine Bereicherung sehen.
Hat Kunst heutzutage eine politische Verantwortung, Ihrer Meinung nach?
Ich tendiere dazu zu sagen, nein, aber es ist einfach so, dass Künstler natürlich auch immer wieder auch politisch sich äußern, ob für die Politiker zu guten oder zu schlechten oder gemütlich oder ungemütlich. Ich habe vielleicht andere Wurzeln. Mein Vater, wie gesagt, musste damals 1981, 82 aus Polen fliehen, weil ihm die künstlerische Freiheit geraubt wurde, weil er nicht sich frei äußern durfte. Mein Vater war aber nie ein politischer Mensch. Er hat sich nie weder in einer Partei noch irgendwie politisch geäußert. Er wollte einfach nur frei sein und er wollte die Möglichkeit haben, Kunst zu machen. Und plötzlich kamen Repressionen und irgendwie nach dem Motto, und das galt dann so pauschal, Künstler gleich Oppositioneller. Ja? Und das ist etwas, was mich geprägt hat. Ich sage, mein Vater hat mit der Politik überhaupt nie was zu tun gehabt. Als jetzt, sage ich mal, Donald Trump zum zweiten Mal gewählt wurde und ich ihn im Studio besucht habe, weil ich ihn jetzt nicht jeden Tag sehe, und sagte, hör mal, Donald Trump ist wieder irgendwie Präsident. Und sagte, weißt du was, ist mir eigentlich total egal. Ich glaube nicht, dass der mich hier besuchen kommt. Eigentlich kann er mich mal. So, also diese Lässigkeit zu sagen, Politik ist eine Sache, die Kunst ist eine andere Sache. Natürlich nutzen viele Politiker, viele Künstler die Möglichkeit, sich politisch zu äußern und
ein Statement auch mitzugeben.
Ja, auch ein Statement zu geben, was ja auch durchaus legitim und schön ist. Für mich muss es das nicht. Es ist auch so, dass ich Kunst, die jetzt sehr provozierend ist oder sehr wirklich, ich finde, es ist eine Kunst, die gehört in ein Museum, aber die gehört nicht in ein Wohnzimmer. Keiner möchte die ganze Zeit mit irgendwas konfrontiert werden, was ungemütlich oder nicht schön oder ästhetisch nicht schön ist. Ich bin jemand, der Kunst auch von der ästhetischen Seite irgendwie betrachtet. Von etwas ist es wirklich schön, und das kann natürlich jeder für sich selber definieren, was er als schön empfindet. Aber ich bin da schon so jemand, der darauf achtet, dass Kunst ein gutes Gefühl gibt.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin in Kassel aufgewachsen, habe da auch durch meine Eltern geprägt sehr viel mit Kunst
natürlich
zu tun gehabt.
Dokumenta.
Und Dokumenta, ja, genau.
Immer wieder provozierend.
Genau, da bin ich im Grunde groß geworden immer und denke natürlich direkt an Beuys und den Fettfleck an der Wand und das Gummiband. Wie wichtig ist Zugänglichkeit? Muss Kunst verständlich sein? Was denken Sie?
Ich glaube, dass jeder für sich irgendwie einen Zugang zu Kunst finden kann. Und das ist wirklich, wie wir Menschen, so unterschiedlich. Man muss natürlich Beuys oder Künstler wie Beuys oder wie die Zero-Gruppe, ob Öcker oder wie auch immer, als Gesamtkunstwerk sehen. So sehe ich Beuys. Ich habe aber auch irgendwie Verständnis für die Putzfrau, die sagt, ist das Kunst oder kann das weg? Oder jemand, der sagt, das habe ich weggeputzt, das habe ich gar nicht als Kunst gesehen. Das klingt jetzt irgendwie sehr banal. Aber man muss natürlich solche Künstler in den Gesamtkontext irgendwie sehen.
Genau.
Und deswegen versuche ich, diese Hemmschwelle rauszunehmen. Und als wir jetzt auch hier juriert haben, habe ich immer darauf im Hinterkopf gedacht, wie geht jetzt jemand, der vielleicht nicht unbedingt jeden Tag mit Kunst zu tun hat, darauf ein und wie nimmt er das wahr? Ich fand es auch toll, dass wir zwei Rheinbacher Bürger in der Jury hatten, weil die natürlich eine ganz andere Sichtweise auf die Sachen hatten. Und es war erstaunlich zu sehen, dass wir trotzdem alle so super wirklich unterm Strich zusammenkamen und uns darauf einigen konnten, dass das gut ist und dass wir das zeigen wollen.
Ja.
Und wenn jemand wie Herr Dr. Berg oder Frau Fabricius oder so, die sind natürlich auch anders geprägt, und haben zwangsläufig, ich auch als jemand, der mit Kunst tagtäglich irgendwie umgeht, habe trotzdem versucht, die Sichtweise von jemandem anzunehmen, der damit nichts zu tun hat, der aber einfach nur sich daran erfreuen will. Und deswegen habe ich auch auf die Ästhetik der Sachen geguckt.
Ja, und das ist ja, also höre ich raus, das Schöne auch vor allem, es bringt Menschen zusammen, es hat viel mit Toleranz zu tun, genau, und Wertschätzung und Impulse nimmt man mit.
Es entstehen Dialoge, es entsteht Austausch, man tauscht sich aus, man fragt, was siehst du in diesem Werk, wie empfindest du das? Und das ist eigentlich das Spannende. Und das führt uns wieder zu Demokratie. Ja. Einfach sich auch mal die Meinung des anderen anhören und gucken, wie kann man das, verstehe ich das? Kann ich das nachvollziehen? Ist das eine Sichtweise, die ich auch durchaus nachvollziehen kann? Und das bringt uns wieder zu Demokratie.
Ja. Welche Entwicklung wünschen Sie sich für die Kunstszene in Rheinbach? Natürlich eine gute, aber...
Natürlich eine gute, Also ich würde mir natürlich... Also wie gesagt, ich fand das ein sehr ja, wie soll man sagen,
herausforderndes
mit der Aktion Kunst findet statt, war positiv überrascht über die Einsendungen und ich würde mir wünschen, dass das vom Rheinbacher Publikum oder von Rheinbacher Bürgern gut angenommen wird, dass es der Stadt gut tut, dass es auch neue Leute in die Stadt bringt, die einfach darüber gehört haben und sagen, hey, hier findet etwas statt, was die Stadt bereichert, was zusätzlich irgendwie dazu beiträgt, dass die Stadt attraktiv bleibt und ist. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass das so einen Erfolg hat, dass es fortgeführt wird, dass man das alle 2 Jahre dann wirklich als eine Art Biennale irgendwie in Rheinbach tun kann. Ich glaube, uns ist allen bewusst, wir sind jetzt nicht Venedig hier, ja? Und auch nicht Kassel Documenta, wollen wir auch gar nicht. Wir wollen ja
Rheinbach
sein, authentisch sein mit dem, was Rheinbach ist und wie es ist, aber auch über den Tellerrand hinaus und über die Grenzen von Rheinbach und auf Rheinbach aufmerksam machen, dass es eine Stadt ist, die Tradition hat, die aber trotzdem sich öffnet und weitergeht. Und das finde ich an diesem Projekt so spannend und so schön.
Schön, Herr Borowski, es war mir eine große Freude. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Vielen Dank, sehr gerne.
Das war Rheingehört, der Podcast der Stadt Rheinbach. Seien Sie gespannt auf die nächsten Folgen.